Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Womit kommen Simon Rattle und Peter Sellers in der Berliner Staatsoper zusammen? Was macht Theatermacher Falk Richter aus seiner Familiengeschichte? Und könnte es wieder eine Kunstbiennale der Ostseeländer geben? Themen dieser Stunde. Ein Architekt, ein Regisseur, ein Dirigent. Frank Gehry, Peter Sellers und Simon Rattle vereint an der Staatsoper Berlin. Das Schicksal der Medea setzte heute Abend die Reihe der französischen Barockopern fort. Medée von Marc-Antoine Charpentier, die Geschichte der Medea, die durch Vertrauensbruch und politischen Machtpoker zur vielfachen Mörderin wird, 1693 in Paris uraufgeführt und heute Abend in der Staatsoper Berlin zu hören und zu sehen. André Mumot, was hat sich Frank Gehry, der Architekt, für die Bühne ausgedacht?
Ja, da starten wir gleich mit der ersten großen Enttäuschung des Abends, weil eigentlich hat er gar keinen Raum gebaut, kein Handlungs- und auch kein Bedeutungsraum. Es ist im Grunde genommen eine leere Bühne, auf die so, ja, Gewächse gebaut wurden, also so durchscheinende Baum- und gebirgsartige Strukturen, so organische Strukturen. Aber das sind im Grunde genommen nur so Deko-Objekte. Also ich hatte das Gefühl, da ist so aus Verlegenheit irgendwas auf diese Bühne gesetzt worden, damit halt was draufsteht. Das sieht, ja, man könnte, wenn man sehr wohlwollend ist, sagen, sieht er halbwegs hübsch aus. Das liegt aber vor allen Dingen an der Lichtdramaturgie von James F. Ingalls. Der holt noch ein bisschen Atmosphäre drauf, daraus aus der ganzen Sache. Im vorderen Bereich der Bühne gibt's dann zwei Sperrzäune. Und die sind für die Handlung und für die Konzeption dieser Inszenierung wichtig, weil da geht's um, ja, das Schicksal der Medea, die hinter diesem Zaun ist.
Kommen wir also auf Regisseur Peter Sellers zu sprechen. Die Musik dieser Oper, hat er gesagt, wabere wie Nebel und Gefühle.
The music of Charpentier is mysterious. It's so beautiful. It moves like mist. It moves like your feelings.
Welche Gefühle hat Peter Sellers dann in seine Inszenierung gesteckt?
Also in der Tat konzentriert er sich auf diese weicheren Gefühle, diesen Nebel, dieses Wabern, nicht so sehr unbedingt auf die Härte des Stoffes, aber er arbeitet mit einem Realitätsbezug, worauf ich ja schon ein Stück weit eingegangen bin, da sind eben diese Zäune. Medea befindet sich in einem Internierungslager. Medea ist als Immigrantin kurz davor abgeschoben zu werden, weil die Bevölkerung die Migrantin loswerden will. Das ist das Konzept dieser Inszenierung, zumindest erstmal in der ersten Hälfte. Auch die Kinder befinden sich hinter diesem Absperrzaun. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, mit dem ich tatsächlich ein Problem auch habe an diesem Abend, dass da also das reale Elend, was wir eben auch in den Nachrichten täglich zu sehen bekommen, das reale Elend von Menschen im Grunde genommen für so einen netten Aktualisierungsansatz genutzt wird, weil man muss es ja irgendwie in die Gegenwart holen. Wenn also Medea einen ihrer Ausbrüche hat, treten sofort zwei Soldaten mit Sturmhauben und Maschinengewehren auf und bringen sie sozusagen wieder in den Zustand der Kontrolle zurück. Das Problem daran ist, das könnte man ja machen, wenn man daraus wirklich eine Art von Erschütterung ableitet. Das Ganze ist aber so harmlos, es wirkt so banal, es wirkt so simpel und naiv auf dieser Bühne, dass das Ganze eher ärgerlich ist, als dass man daraus wirklich einen Gewinn ziehen kann. Man hat wirklich das Gefühl, der Regisseur Peter Sellers benutzt das nur irgendwie als Aktualisierung und das ist nicht besonders überzeugend.
Kommen wir zu Punkt 3. Simon Rattle dirigierte das Freiburger Barockorchester. Nach dem, was Sie jetzt gesagt haben, frage ich mich, gab es eine Kluft zwischen dieser Inszenierung von Peter Sellers und der Musik?
Naja, die Musik ist an diesem Abend die große Qualität. Und Sellers hat, wie gesagt, durchaus auch Momente, wo er diese Sanftheit in der Personenführung inszeniert. Das stimmt schon. Aber die Musik an sich ist das, was diesen Abend ausmacht. Und da kommt aus dem Graben auch wirklich ein großartiger Klang. Ja, also man hört, Simon Rattle hat da auch tänzerische Möglichkeiten mit dem Orchester. Dramatische, drängende Momente gibt es auch. Aber insgesamt ist die Musik getragen. Das Orchester liefert eine fahle, abgedunkelt, silbrige Verhaltenheit, könnte man sagen. Das ist das, was diese Musik eigentlich ausmacht. Das ist kein Reißer. Das sind lange Arien. Es gibt auch lange Rezitative, wo im Orchester relativ wenig passiert. Aber es wird wirklich ausgekostet von den Musikerinnen und Musikern. Und Simon Rattle weiß genau, was er da rausholen kann. Und da gibt es hinreißende Momente. Es gibt zum Beispiel am Ende des Abends eine wunderschöne Sterbeszene, muss man so sagen, der Prinzessin Creuse, fantastisch gesungen von Caroline Sampson, die wirklich so ausgekostet ist, so schön in den feinen Ausdifferenzierungen, sowohl im Orchester als auch gesanglich. Leider wird sie dabei von zwei Soldaten auf einer Bahre über die Bühne getragen. Das ist schon wieder fast unfreiwillig komisch. Also manchmal ist es wirklich besser, man macht die Augen zu und genießt einfach diese wunderbare musikalische Qualität.
Und Medee?
Die ist natürlich im Mittelpunkt. Man muss aber auch den Jason erwähnen, Rainou van Mechelen, der auch hinreißend mit einer butterweichen, wirklich einschmeichelnden Stimme den Jason singt und vor allen Dingen auch die Eitelkeit dieses Mannes, der immer sagt, ja, mein Problem ist, ich werde von zu vielen Frauen geliebt und ich muss eigentlich ständig weg, weil die gehen mir auf die Nerven mit ihren ganzen Problemen. Das macht er hinreißend, weil er wunderschön das singt und trotzdem das so ein bisschen überzieht, dass man merkt, da steckt eine große Arroganz auch dahinter in der Rollen Erfassung, die er da liefert. Aber es ist natürlich der Abend von Magdalena Kozina. Sie hat die Medee schon 2015 in Basel gesungen. Sie kennt die Partie, das merkt man auch. Und sie gestaltet sie wirklich mit einer wunderbaren, expressiven Intensität, aber nie besonders laut. Also sie spielt es auch wunderbar als eine im Grunde genommen müde, frustrierte Frau, die genau weiß, sie hat nichts mehr zu gewinnen. Sie kennt diese Männer, sie kennt dieses Machtsystem. Und daraus entwickelt sie auch die Rolle, so dass sie aus ihrem Schauspiel heraus auch singt, also nicht umgekehrt. Man hört wirklich, dass sie aus ihrer Rolleninterpretation heraus singt und das ist ganz wunderbar anzuhören. Das ist auch klanglich natürlich wahnsinnig schön. Sie hat auch so eine sarkastische Vehemenz in der Stimme immer wieder. Das hat mir besonders gut gefallen und damit ist sie natürlich auch der umjubelte Star des Abends und natürlich auch der entscheidende Grund, sich den Abend dann trotzdem anzusehen oder zumindest anzuhören.
André Mumert über Charpentiers Medee an der Staatsoper Berlin. Die nächsten Vorstellungen sind am 23., 25. und 30. November. Es ist wieder Biennale in Brüssel. Diesmal steht Georgien im Mittelpunkt des belgischen Kunstfestivals. Im Dezember wird das Nationalballett aus Tbilisi erwartet. Derzeit sind 3 Ausstellungen über das Land im Kaukasus zu sehen, das sich seit knapp 2 Wochen ernsthafte Hoffnung auf einen Beitritt zur Europäischen Union machen kann. Anja Reinhardt war im Museum Beaux-Arts.
Ein großer, weiß gedeckter Tisch in der Mitte. Links davon werden Trauben in einem großen Bottich getreten, rechts davon ein Bär am Zügel gehalten. Das Ölbild Fest zur Weinlese des wohl bekanntesten georgischen Künstlers Niko Pirosmani ist 3,5 Meter lang und etwas mehr als 1 Meter hoch. Es ist das Zentrum der Ausstellung im Beaux-Arts in Brüssel, nicht nur wegen seiner Größe und weil es etwa auf der Hälfte des Rundgangs hängt, sondern auch wegen seiner politischen Bedeutung. Niko Pirosmani, geboren 1862, ist der große Bezugspunkt für die georgische Avantgarde, die um 1900 entstand, so Dirk Vermahlen, der künstlerische Direktor des Europalia-Festivals.
He was discovered by avant-garde artists. Er wurde von den Avantgarde-Künstlern entdeckt, für die er sehr wichtig wurde, obwohl er selbst gar kein Avantgarde-Künstler war. Das Sowjetregime hat ihn dann später als Nationalkünstler etabliert, weil er das traditionelle Leben und die traditionelle Kultur zeigte, die Esskultur zum Beispiel. Dadurch verdrängte er dann aber auch die georgische Avantgarde.
Obwohl Pirosmani da selbst schon nicht mehr lebte. Im Ausstellungsrundgang versteht der Besucher die Logik der sowjetischen Kunstpropaganda allerdings sofort, die ab 1921 zensierte. Fotografien von nackten, lasziv für die Kamera posierenden Frauen, das war wohl kaum Staatskunst im Sinne Stalins. Auch in den Aquarellen des georgischen Künstlers Jigo Gabashvili recken schwebende Frauen dem Betrachter ihre nackten Hintern entgegen. Sein symbolistischer Stil entsteht in seinen Münchner Jahren um 1897. Stilistisch erinnert das an deutsche oder französische Maler. Aber Dirk Vermahlen verweist auf die Eigenständigkeit der georgischen Avantgarde.
Es dreht sich nicht alles um Paris. Es gibt auch den Einfluss georgischer Künstler auf die Pariser Kunstszene. Nur wissen wir nicht genau, inwiefern. Das hängt auch damit zusammen, dass das Aufblühen der Avantgarde so kurz war. Das fängt 1900 an, bekommt 1918 einen Schub durch die Unabhängigkeit von Russland, die aber 1921 dann schon wieder vorbei war.
Zwischen 1918 und 1921 war Tiflis oder Tbilisi, wie es im Georgischen heißt, eine Art Schmelztiegel. Der Austausch mit Kunstzentren des Westens war intensiv. Zudem kamen immer mehr russische Künstler auf der Flucht in die georgische Hauptstadt.
Es war fantastisch, was in den einzelnen Disziplinen passierte. In der Malerei, in der Literatur, im Theater, der Musik oder im Film gab es einen großen Reichtum. Als ich 2019 zum ersten Mal in Tbilisi war, war ich erstaunt, warum ich als Kunsthistoriker nichts von dieser Kunst wusste. Eine breitere Öffentlichkeit schon gar nicht. Deswegen fand ich es wichtig, diese Kunst im Herzen Europas zu zeigen.
Dada, Kubismus, neue Sachlichkeit, Abstraktion, expressive Farben, Ernstes und Lustiges, Nationalismus und Innerlichkeit, die Auswahl an georgischer Avantgarde lässt erahnen, wie rauschhaft und experimentell das Leben in Tiflis zwischen 1918 und 1921 gewesen sein muss. Einige der hier gezeigten Künstler und Künstlerinnen passen sich später dem Sowjetregime an. Die Botschaft dieser Ausstellung aber ist klar. Georgien hat sich schon vor 100 Jahren als europäisch verstanden. Und heute?
Für Georgien ist es wichtig, in Europa präsent zu sein und zu zeigen, dass man europäische Werte teilt.
Diese Ausstellung in der Hauptstadt der Europäischen Union ist durchaus politisch. Künstlerisch ist sie eine echte Entdeckung.
Georgische Kunst bis in den Januar hinein zu sehen im Beaux-Arts in Brüssel. Der Theatermacher Falk Richter wurde 1969 in Hamburg geboren. Das ist wichtig für das, was heute Abend von ihm in der Berliner Schaubühne Premiere hatte. The Silence, ein autofiktionaler Monolog über seine Familie und wie er wurde, wer er ist. Bei uns im Deutschlandfunk Kultur sagte er über das Schweigen.
Es geht natürlich immer darum, das Schweigen zu brechen und dann auch darüber zu reden, worüber eigentlich geschwiegen wurde. Und für mich als Autor ist es natürlich interessant zu gucken, also welche Geschichten, auch manchmal welche Verzweiflung verbirgt sich hinter dem Schweigen.
Falk Richter über seinen Theatermonolog The Silence und der beginnt so.
In meiner Familie haben wir nie darüber gesprochen, wie viele Menschen mein Vater als junger Soldat im Zweiten Weltkrieg eigentlich getötet hat. In meiner Familie haben wir nie darüber gesprochen, dass meine Schwester als uneheliches Kind geboren wurde. In meiner Familie haben wir nie darüber gesprochen, dass mein Großvater, mein Vater, sehr oft körperlich misshandelt hat. In meiner Familie haben wir nie darüber gesprochen, dass mein Vater, nachdem er eine Affäre mit meiner damals noch minderjährigen Mutter angefangen hatte, noch weitere 9 Jahre mit seiner ersten Ehefrau zusammenlebte und meine Mutter und meine Schwester in einer Wohnung weit außerhalb der Stadt versteckt hatte. In meiner Familie haben wir nie über Kunst gesprochen, nie über Literatur, nie über Film, nie über die Inhalte meiner Stücke.
Heute Abend in der Berliner Schaubühne war bei der deutschen Erstaufführung von The Silence Theaterkritiker Peter Klaus. Wie ist die Bühne für dieses Ein-Personen-Stück mit Dimitri Schad eingerichtet?
Höchst vielschichtig. Gespielt wird ja im Globe in der Schaubühne Berlin, also stilisiert das Globe von Shakespeare nachgebaut. Wir, das Publikum, sitzen im Halbrund ansteigend und vor uns ist im Grunde ein Podest, das ist gar nicht sehr voll, weißer Hintergrund, stilisierte kleine Mauern, die strahlen sowas wie eine Reihenhausatmosphäre aus. Da ist ein Baum, eine einsame Birke, da sind große Findlinge, da hängt über allem, sieht aus wie ein riesiges Mobile, eine Lichtinstallation, die verschiedene Stimmungen natürlich zaubern kann. Und ganz wesentlich, da ist zum einen ein Schreibtisch auf einem Extrapodest mit Stuhl, beladen mit Büchern, darunter Bücher und auf dem Boden neben sowas wie bunten Floccati-Teppichen unendlich viele zerknüllte Manuskriptseiten. Es wird von Anfang an klar gemacht, hier hat einer geschaffen, er ist möglicherweise mitten im Schaffen noch drin und lässt uns daran teilhaben.
Da würde ich jetzt die Frage draufsetzen, nachdem wir den Einstieg gehört haben, wie der Text aufgebaut ist. Ist das chronologisch oder eben zieht er ab und an mal so einen zerknüllten Zettel und liest sich das selber nochmal vor?
Auch das passiert an einer Stelle, aber vor allem ist es zunächst erst einmal so, dass Dimitri Schad, der Schauspieler, den sich Falk Richter extra für diese Rolle, für sich selbst, um sich selbst darstellen zu lassen, gewünscht hat, der ja einen russischen Hintergrund hat, was auch eine Rolle im Laufe dieses Abends spielt, dass Dimitri Schad auftritt und sagt, hallo Leute, wir sind hier im Theater, wir machen hier Theater. Also es wird sofort eine Distanz aufgebaut. Es wird sofort gesagt, wir machen hier nicht die große Illusionsmaschine, sondern wir wollen auch die Kunst des Theaters erkunden, vor allem aber die Kunst des Fragenstellens und Zuhörens. Es geht insbesondere nämlich darum, fragen wir genug, lassen wir uns auch genug fragen. Da kommen dann Probleme wie seelische und körperliche Gewalt in der Familie zur Sprache. Da wird das Männerbild der heteronormierten Gesellschaft hinterfragt und auch gefragt, wie kann queeres Selbstbewusstsein eigentlich aussehen? Es wird gefragt, welche Verantwortung dürfen wir überhaupt von unseren Eltern für uns einfordern und denken auch wir daran, dass wir eine Verantwortung für die Nachgeborenen haben? Das ist sehr komplex, das ist sehr vielschichtig und das ist dank der Darstellungskunst von Dimitri Schad ungeheuer spannend. Es geht einem wirklich an die Nieren, weil man natürlich sofort seine eigenen Geschichten im Kopf mit drin hat.
Heißt das, es ist ein Klagetext?
Nein, es ist kein Klagetext, es ist ein Fragetext. Es gibt auch Videoeinspielungen, da sehen wir einmal Falk Richter allein, wie er offensichtlich Fragen beantwortet. Wir sehen ihn aber vor allem, das finde ich sehr mutig, mit seiner Mutter zusammen, die er befragt hat. Da wird deutlich seine Ungeduld, er kann nicht lang genug zuhören, er unterbricht immer wieder, er hakt immer wieder nach. Also als Journalist muss ich sagen, geh auf eine Journalistenschule, da lernst du das Zuhören, das ist das A und O. Aber ich glaube, das zeigt er uns als Publikum auch, um auch die eigenen Schattenseiten zum Ausdruck zu bringen. Also er stilisiert sich da nicht zu sonst was, sondern er bleibt der Fragende und das bis zum Schluss. Ganz am Schluss gibt es dann sogar noch eine Selbstironisierung. Der Schauspieler Dimitri Schad verwandelt sich in die echte oder ausgedachte Psychotherapeutin, die Falk Richter klar macht, nimm dich doch nicht so wichtig, Junge. Denk doch mal darüber nach, was deine Mutter alles erlebt hat. Fragst du dann immer noch so bohrend weiter? Ein wirklich aufregender, mich hat der Abend tatsächlich sehr aufgeregt, aufgewühlt im positivsten Sinne. Und ich bin mit ganz vielen Fragen auch an mich, an die eigene Familie rausgegangen. Aber es bleibt nicht im Familiären. Es sind eben auch Fragen an unsere Gesellschaft.
Mich würde noch interessieren, dieser Text ist entstanden ja auch nach dem Tod seines Vaters. Haben Sie jetzt das Gefühl, Falk Richter in gewisser Weise persönlich zu kennen oder wahrt eine gewisse Autofiktionalität Distanz oder sind Sie tatsächlich dann bei sich und mit sich selbst beschäftigt?
Ich bin, glaube ich, als Zuschauerin, als Zuschauer am Ende vor allem mit mir selbst beschäftigt. Und das ist auch gut so. Was geht mich das Leben von Falk Richter an, muss ich mal so böse sagen. Aber man muss auch sagen, dieser Text ist ungeheuer mutig. Es ist kein effektheischerischer Seelenstriptease, sondern es ist eine Reise in das dunkle Herz der deutschen Gesellschaft der letzten Jahrzehnte und der Gegenwart. Und man muss Dimitri Schad einfach loben, wie der schillert. In einem Moment hat er die Ausstrahlung eines 14-Jährigen. 50-Jährigen, im nächsten ist er der jetzt 54-jährige Falk Richter und dann ist er eben immer wieder auch der Schauspieler Dimitri Schad, der mir als Zuschauer sagt, fang jetzt im übertragenen Sinne, fang jetzt bloß nicht an zu heulen, bleib bei dir, hör mir zu, hier geht es ans Eingemachte, auch wenn wir uns fragen, wohin steuert diese Gesellschaft, wenn es um Fragen der Menschlichkeit geht.
Peter Klaus über Falk Richters The Silence an der Berliner Schaubühne. Bis Mitte Dezember sind allerdings alle Vorstellungen ausverkauft. Hier geht's weiter mit Christian Neugebauer.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Im Iran ist die populäre Schauspielerin Haniyeh Tawassoli zu einer 6-monatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Das teilte ihre Anwältin mit. Ein islamisches Revolutionsgericht habe der 44-Jährigen Propaganda gegen die politische Herrschaft und Störung des öffentlichen Friedens vorgeworfen. Tawassoli war im September festgenommen und dann auf Kaution wieder freigelassen worden. Sie hatte sich mit der Protestbewegung vom Herbst 2022 solidarisiert. Auslöser war der Tod der jungen iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini. Sie war von der sogenannten Sittenpolizei verhaftet worden und später im Krankenhaus gestorben. Vor dem Bekanntwerden des Urteils gegen Tawassoli ist der inhaftierte iranische Rapper Tomaj Salihi auf Kaution aus einem Gefängnis in Isfahan freigelassen worden. Das teilte sein Anwalt dem regierungskritischen Webportal Scharch mit. Demnach wurde die 6-jährige Haftstrafe gegen Salihi revidiert. Außerdem dürfe der 32 Jahre alte Musiker auf eine staatliche Begnadigung hoffen, fügte der Anwalt hinzu. Salihi war während der Protestwelle im Herbst 2022 festgenommen worden. Immer wieder hatte er mit seinen kritischen Texten soziale und politische Missstände im Iran angeprangert. US-Schauspielerin Susan Shepard, die unter anderem im Drama Goodfellas und in der Mafia-Serie Sopranos bekannt wurde, ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das hat ihre Enkelin laut der US-Ausgabe der Zeitung Sun bestätigt. Die 1934 geborene Schauspielerin hatte in New York auch erfolgreich als Schauspiellehrerin gearbeitet. In Frankreich ist ein Zweispitz von Napoleon Bonaparte für die Rekordsumme von rund 1,9 Millionen Euro versteigert worden. Die Auktion des berühmten Huts mitsamt Kokarde in den französischen Nationalfarben Blau, Weiß und Rot habe Sammler aus der ganzen Welt angezogen, teilte das Auktionshaus Ossena heute in Fontainebleau südlich von Paris mit. Wer den Zweispitz ersteigerte, wurde nicht mitgeteilt. Napoleon soll in den 15 Jahren seiner Herrschaft rund 120 Hüte mit der charakteristischen Form besessen haben. Vor 5 Jahren hatte ein Bonaparte-Zweispitz bei einer Auktion die Summe von 350.000 Euro erzielt.
Die Kunsthalle Rostock. In diesem Jahr hat sie ihren runden Geburtstag gefeiert und erinnert seit heute mit einer Ausstellung daran, dass es sie ohne die 1996 eingestellte Ostsee-Biennale nicht geben würde. Denn ab 1965 präsentierten sich Künstlerinnen und Künstler aus skandinavischen Ländern, aus Polen, aus Schleswig-Holstein und den damals baltischen Sowjetrepubliken in der DDR. Bis zum Fall der Mauer war die Kunsthalle Rostock also eine Grenzenüberwinderin. Antje Schunke leitet das Projekt. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend aus Rostock.
Was genau meint der Untertitel Der demokratische Raum?
Ja, die Headline, die Oberschrift sozusagen, die heißt ja Review Ostseebiennale, wo wir im Prinzip die Geschichte der Ostseebiennalen betrachten wollen. Und dann kommen wir in die Gegenwart und auch ein Stück weit in die Zukunft und schauen mit dem demokratischen Raum in den Ostseeraum. Denn es gibt einen sehr interessanten Index, den sogenannten Demokratieindex, der einmal im Jahr herausgegeben wird. Anhand dessen wird gezeigt, welche Länder besonders gut in Demokratie sind sozusagen. Und wir haben festgestellt, dass der Ostseeraum im Ranking sehr weit oben liegt. Und wir haben uns die Frage gestellt, ob sich das auch in der Kunst ablesen lässt. Und gleichzeitig haben wir auch ein Projekt entwickelt mit dem Review Ostseebiennale, wo wir versuchen, auch diese Demokratie zu leben.
Um das aufzurollen, was Sie jetzt alles gerade gesagt haben, vielleicht fangen wir beim letzten Punkt an. Was genau ist damit gemeint?
Wir haben versucht, in unserem Projekt demokratische Entscheidungen zu treffen, und zwar indem nicht nur eine Kuratorin oder ein Kurator sagt, welche künstlerische Position soll vertreten sein, sondern wir haben unser Netzwerk aktiviert und ganz verschiedene Institutionen und Personen, Fachleute angesprochen und uns aus dem Ostseeraum künstlerische Positionen erbeten.
Was sind denn die bemerkenswertesten Erbstücke in der Sammlung der Kunsthalle Rostock, die jetzt zu sehen sein werden?
Ja, Erbstücke, das ist interessant. Also weil in jeder Biennale der Ostseeländer sind Werke in die Sammlung gekommen. Und das macht die Sammlung auch so unglaublich besonders, weil wir dadurch ein Spektrum haben an osteuropäischer Kunst, aber eben auch an skandinavischer und westdeutscher Kunst, die sonst kein anderes Museum in der ehemaligen DDR hatte. Eine besonders schöne Überraschung war für uns Osmo Valtonen, ein finnischer Künstler, von dem wir eine ganz gewitzte Arbeit, eine comicartige Arbeit haben, der aber einer der Hauptvertreter der kinetischen Kunst ist. Und das war für uns wirklich eine Entdeckung, dass wir von ihm ein Werk haben, wenn auch nicht typisch. Und wir haben mit internationalen Leihgaben jetzt eben auch einige seiner typischen Werke in unserer Ausstellung zu sehen.
Die Ausstellung umfasst die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft. Lassen Sie uns doch vielleicht mal den ganz großen Schritt zurückgehen ins Jahr 1965. Wie maßgeblich für all die Menschen, die sich daran entweder nicht erinnern oder damals noch gar nicht geboren waren, welche Dimension hatte die Ostsee-Biennale?
Die Biennale hieß ja damals die Biennale der Ostseeländer. Ein Kind der sogenannten Ostseewochen, die in den 50er Jahren entstanden sind. Und im Prinzip eine ganze Woche lang fanden verschiedene Kulturveranstaltungen, unter anderem eben auch eine internationale Ausstellung, statt in Rostock. Der Hintergrund war, dass die junge DDR danach strebte, international anerkannt zu werden. Es sollte die Kunst und Kultur dabei helfen, international an Prestige zu gewinnen. Dann entstand daraus die Biennale der Ostseeländer. Man wollte offen sein und hat Länder auch aus dem sogenannten kapitalistischen Ausland eingeladen, also Norwegen, Schweden, auch Island gehörte dazu, obwohl die eben nicht an der Ostsee liegen, aber eben damals noch mit unter den Skandinavien zusammengefasst wurden. Man wollte damit zeigen, hey, schaut her, wie offen wir sind. Wir stellen nicht nur sozialistische Künstlerinnen und Künstler aus, sondern eben auch Positionen aus Skandinavien und auch der Bundesrepublik Deutschland.
Und was bedeutete das wiederum fürs Publikum in der DDR und für die Künstler?
Ich habe ja nun auch mit vielen Zeitzeugen gesprochen, also mit Herrn Dr. Zimmermann, den damaligen Leiter und auch Initiator dieser zweijährigen Ausstellungen, als eben auch mit Besucherinnen und Besuchern, und eigentlich schwärmen alle davon. Viele sprechen uns auch an und sagen, warum macht die Kunsthalle Rostock nicht eine neue Biennale? Wir haben so fantastische Kunst gesehen und es war einfach in der Stadt eine wunderbare Stimmung.
Das kann ich mir gut vorstellen. Können Sie, die Sie ja die Sammlung kennen und wissen, was die Kunsthalle Rostock von der Ostsee-Biennale geerbt hat, und sagen, welche Position, welche künstlerischen Positionen damals auf den Biennalen vertreten wurden?
Das war ganz interessant geregelt. Also es gab keinen einzelnen Kurator, sondern das war tatsächlich, könnte man meinen, eine Art Vielklang. Das sind verschiedene Komitees der Länder gebildet worden und eigenständig künstlerische Positionen ausgesucht haben. Dadurch war das natürlich sehr, sehr vielseitig, denn Sie müssen sich ja vorstellen, die DDR hat ja eine Kulturpolitik betrieben, wo eben bestimmte Dinge gefördert wurden und andere Aspekte nicht so positiv und gern gesehen waren. Ich erinnere nur an die Formalismusdebatte in den 50er Jahren FF. Und das hat dazu geführt, dass man natürlich schaute, dass die realistischen Positionen vorrangig vertreten waren. Aber verschmitzt hat Herr Zimmermann auch erzählt, dass sie natürlich auch versucht haben, abstrakte Positionen mit hineinzuschmuggeln. Und dadurch, dass man ja eben ein offenes Klima erzeugen wollte und auch ein Bild nach außen geben wollte, wurde das durchaus auch akzeptiert.
Ich entnehme Ihren Worten auch, bei der Ostsee-Biennale war es wichtig, zwischen den Zeilen zu lesen. Aber Ihre Ausstellung ist jetzt keine Nostalgieausstellung.
Nein, ganz im Gegenteil. Natürlich schauen wir in die Geschichte, aber andererseits schauen wir auch mit unserem heutigen Blick auf die Dinge. Und interessant war zu erfahren, was waren die Schwerpunkte der Biennalen, was hat sie beschäftigt, was waren Schwierigkeiten. und welche Fragen haben wir heute? Wir wollen natürlich aktuelle Diskurse verhandeln und ich habe zum Beispiel auch alle 15 Biennalen, die es gegeben hat, unter heutigen Aspekten betrachtet, sowas wie Nachhaltigkeit, Gendergerechtigkeit oder Vernetzung. Natürlich spielt das für unseren heutigen Standpunkt, wenn wir eine neue Biennale oder das wiederbeleben wollen, wollen wir nicht das Alte wiederbeleben, sondern wir wollen nach vorne schauen. Und deswegen können wir nicht nostalgisch sein.
Ich würde gerne auch die Frage stellen, die Sie schon bei Ihren Gesprächen mit Zeitzeugen gestellt bekommen haben. Hat die Kunsthalle die Möglichkeiten, die Mittel, die Biennale wieder zum Leben zu erwecken? Oder ist das Modell überholt?
Wir veranstalten im Januar eine Art Conference, wo wir gemeinsam ins Gespräch kommen, um genau das zu eruieren. Wie muss eine relevante Biennale gestaltet sein und wie finanziert man sie zum Beispiel? Wie kann man nachhaltige Transporte gewährleisten? Also wir haben eben aus allen möglichen Bereichen, aus der Politik, aus der Förderszene, auch sowas wie Logistikszene, Künstlerinnen und Künstler, aber auch Schülerinnen und Schüler international aus dem Ostseeraum, 6 Länder, haben wir eingeladen, um genau darüber zu sprechen und gemeinsam an dieser Idee zu stricken, wenn man so will.
Das ist ja spannend. Jetzt heißt es erstmal bis zum 18. Februar Review Ostsee-Biennale in der Kunsthalle Rostock, erläutert von Projektleiterin Antje Schunke. Vielen Dank dafür.
Ich danke Ihnen auch. Auf Wiederhören.
In Israel demonstrieren nicht nur Angehörige für die Freilassung der Geiseln in der Hand der Hamas. An diesem Wochenende gab es vermehrt Hinweise, dass Verhandlungen mit den Terroristen unter Federführung der USA Fortschritte machen. Die israelische Choreografin Naomi Parloff ist gerade für Proben in München. Christian Gampert hat sie gefragt, wie es ihr geht.
Naomi Parloff sagt, sie sei deutlich verändert. Es sei jetzt der 7. Krieg, den sie erlebe, es sei langsam genug. Ich kam in München in denselben Probenraum zurück, zu denselben Tänzern, demselben Pianisten, aber ich bin nicht mehr die gleiche. Doch die Arbeit ist wie eine Therapie. Ich habe während der Proben geweint und jetzt geht es mir besser. Aber ich bin nicht mehr die gleiche Person. Das Kulturleben in Tel Aviv lag brach. Erst jetzt beginnen die Theater und Orchester langsam wieder zu spielen, sagt Perloff. Das Gemetzel der Hamas war ein Schock. Die Situation ist sehr traurig. Das Trauma wird nicht nur ein paar Wochen oder Monate dauern, das wird ein lebenslanges Trauma sein. Das ist der stärkste Albtraum, den die israelische Nation je erlebt hat. Und wir verstehen noch gar nicht, wie lange uns das verfolgen wird, bis wir sterben. Und für Künstler sei die Lage doppelt schwierig. Man könne bereits geprobtes Repertoire wieder aufnehmen und ja, man müsse irgendwie wieder zu einer Routine zurückkehren. Aber etwas Neues zu schaffen, neue Inszenierungen, das werde dauern. Um mal über die Künstler, Choreografen und Tänzer zu reden, sie haben ihre Körper und die Körper müssen gesunden. Sie müssen ausprobieren, wie sie mit diesem Anschlag und dem Krieg umgehen. Und das wird Zeit brauchen. Ich stelle mir vor, Körper und Geist müssen wieder zusammenfinden. Der Körper wird etwas tun, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Kopf dem Körper folgen wird. Und noch einmal, es wird Zeit brauchen. And again it will take time, unfortunately. Die Batsheva Dance Company sollte eigentlich im November nach Deutschland kommen, hat aber die gesamte Tournee abgesagt. Sie werden im Susan Delal Center wieder auftreten. Sie haben bis jetzt vor allem für Kinder gespielt, aber jetzt kehren sie in die Theater zurück. Und wenn es währenddessen einen Alarm gibt, gehen die Leute eben in die Bunker. Es hört nicht so schnell auf. So it doesn't stop so quickly. Naomi Perloff berichtet über Kollegen und Freunde aus dem Kulturbetrieb, die als Reservisten eingezogen seien, die getötet wurden oder Gliedmaßen verloren haben. Sie sagt, sie weine jede Nacht. Einige Filmstudenten meiner Schwester wurden am 7. Oktober ermordet und sie waren sehr für eine Koexistenz mit den Palästinensern. Weißt du, es werden so viele Leute ermordet oder gekidnappt. Jeder kennt jemanden. Wir sind ein kleines Land. Perloff sagt, sie betrauere auch die viel zu vielen Opfer in Gaza. Sie fühle auch mit den Palästinensern. Doch die Mordaktion der Hamas, die jüdische Familien umbrachte, weil sie Juden waren, werde in der israelischen Gesellschaft tiefe Spuren hinterlassen, auch in der Kultur. Der Krieg hat seine Konsequenzen. Er ist wie ein Stein der Geschichte, der auf einem lastet. Das wird bis zu meinem Tod dauern. Ich musste erst lernen, das zuzugeben. Naomi Perloff will neben den vielen Ermordeten aber nicht auch noch die Arbeiten ihrer Choreografen beerdigen.
Unfortunately, we buried too many people. I'm not going to bury creations of the choreographers.
Alle Stücke, die für dieses Jahr ausgewählt wurden, werden auf einem Festival Ende 2024 zu sehen sein. Die israelischen Künstler haben also ein Jahr ihres Lebens verloren, mindestens. Und manche noch viel mehr.
In der Kultur vom Tag folgt jetzt der letzte Programmpunkt, die Kulturpresseschau mit Florian Werner. Er hat festgestellt, in den Zeitungsfeuilletons wird auch gekräht.
Die Geschichte der abendländischen Philosophie muss neu geschrieben werden. Zumindest, wenn es nach dem chinesischen Politinfluencer Jin Kanrong geht. Aristoteles verkündet er auf einem Video, das derzeit auf einem chinesischen Social-Media-Kanal viral geht, sei vermutlich nur eine Erfindung des Westens. Vor allem der Umfang und die Bandbreite des aristotelischen Werks seien verdächtig. Es sei unmöglich, dass ein einzelner Mensch in so vielen Fachgebieten gleichermaßen bewandert sei und absolut unwahrscheinlich, dass ein Mensch so viele Bücher schreiben könne, gibt Thomas Riebi die Argumentation von Kanrong in der Neuen Zürcher Zeitung wieder. Selbst wenn man Aristoteles alle Schaffälle gegeben hätte, die zu seiner Zeit in Attika verfügbar gewesen seien, hätte das nicht gereicht, um darauf die rund 3 Millionen Wörter niederzuschreiben, auf die man den Umfang von Aristoteles Werk veranschlagen müsse. Eine interessante medientheoretische Überlegung, die freilich daran krankt, dass zu Aristoteles Zeit nicht auf Pergament aus Schaffell, sondern vor allem auf Papyrus geschrieben wurde. Und warum sollte der Umfang eines Werkes Zweifel an der Existenz seines Verfassers wecken? Nach dieser Logik müssten auch Autoren wie Goethe, Rudolf Steiner und Heinz Konsalik eine sinistre Erfindung des Westens sein. Wie aber umgehen mit solchen epistemologischen Konflikten, die derzeit immer häufiger werden? Eine Antwort liefert die musikalische Kampfkunst-Performance What the Fuck, die gerade an der Berliner Bühne Heimathafen Neukölln Premiere hatte. Zoomer gegen Boomer, wresteln um die Diskurshoheit, überschreibt der Tagesspiegel die Premierenkritik von Patrick Wildermann. 4 StellvertreterInnen der polarisierten Medienwelt steigen im Rahmen der Performance in den Ring und tragen handgreiflich aus, worum sonst nur mit Worten gerungen wird. In der ersten Runde treten an Mr. Privileg gegen Mrs. Diversität. Das Publikum, schon zu Vorstellungsbeginn auf Gips-Ihm-Temperatur, will eindeutig mehr. Und die GegnerInnen werden härter. Tradition steigt in den Ring gegen Diversität. Und wow, was für ein packendes Hin und Her sich da entwickelt. Jetzt sieht Trudi nur noch Gender-Sternchen. Wer angesichts solcher Konflikte seine KontrahentInnen am liebsten zu den Sternchen oder wenigstens auf den Mond schießen möchte, ist bei Elon Musk leider nicht an der richtigen Adresse. Dem amerikanischen Tech-Milliardär ist gerade schon wieder eine Superrakete kurz nach dem Start wegexplodiert. Was die Möchtegern-Mars-Missionare aus Kalifornien allerdings wenig beeindruckt, wie Ulf von Rauchhaupt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kommentiert. In einer Mischung aus Selbstironie und Propaganda nennen sie es bei SpaceX eine rasche, unplanmäßige Zerlegung, womit am Samstag auch der 2. Testflug des ambitionierten Raketensystems Starship des von Elon Musk gegründeten und geleiteten Raumfahrtunternehmens endete. Glücklich, wer die Verschwendung von Geld und Ressourcen mit solch stoischer Gelassenheit hinnimmt. Immer gesetzt den Fall, dass die Stoiker nicht auch eine Erfindung des Westens sind. Wer gerne zum Himmel schaut, ohne gleich nach den Sternen zu greifen, findet womöglich Trost bei den Krähen. Diesen Mittlern zwischen Himmel und Erde widmet sich ein neuer Dokumentarfilm, den Cosima Lutz in der Zeitung Die Welt empfiehlt. In einer Trickfilmsequenz führt der Film die Unterschiede zwischen Mensch und Krähe vor Augen. Man sieht einen animierten Rabenvogel vor einem Computer sitzen. Offenbar bedient er ein Flugprogramm. Er befindet sich in einem Raumschiff, womöglich auf einer Mission zum Mars. Krähen im Weltall, das ist dann wohl doch zu unwahrscheinlich, denn Krähen treffen Krähenentscheidungen. Sie würden schon vorher sehr genau wissen wollen, ob das wirklich ein guter Plan ist.
Die Kulturpresseschau von und mit Florian Werner. Das war Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.